Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Wäre die Bundesregierung bei all dem Reformstress besser beraten, wenn sie häufiger mal einen Rat annehmen würde? Ratschläge geben, genau das ist die Aufgabe der 5 Wirtschaftsweisen. Ökonomen, die als Sachverständigenrat seit Jahrzehnten Bundesregierungen zur Seite stehen. Im Frühjahrsgutachten gehen die Wirtschaftsweisen nun hart mit der schwarz-roten Koalition ins Gericht. Reformen kommen viel zu langsam, Sozialabgaben und Arbeitskosten sind bald viel zu hoch und das prognostizierte Wirtschaftswachstum dagegen haben sie fast halbiert von 0,9 auf 0,5%. Ratschläge, wie man es besser machen könnte, haben die Ökonomen jede Menge parat. Was die Regierung damit anstellen sollte, frage ich gleich die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. Aber zuerst berichtet Nicole Konert.
An diesen Plastikflaschen zeigt sich, so schlecht geht es der Wirtschaft gerade, meint zumindest Geschäftsführer Georg Pescher. Seine Firma produziert Plastikflaschen in Flotow Exter bei Bielefeld. Seit dem Irankrieg fehlen Rohstoffe für die Produktion. Zudem belasten die hohen Energiekosten. Der Druck enorm.
Die Materialpreise sind sofort gestiegen. Wir haben die Preise auch weitergegeben an unsere Kunden. Und das wird durchgängig auch an den Handel und an den Konsumenten weitergehen müssen.
Und nicht nur das. Auch die vielen Abgaben für seine Mitarbeiter, die Lohnnebenkosten, erschwerten den Wettbewerb mit anderen Ländern.
Wenn wir ein Produkt hier in Deutschland herstellen und in Konkurrenz stehen zu Produkten, die weiter östlich produziert werden, dann sind die hohen Lohnnebenkosten definitiv im Nachteil.
Zeitgleich heute in Berlin. Ein freundliches Lächeln des Sachverständigenrates bei der Vorstellung seines Gutachtens. Die Botschaft aber ernst. Vor allem was die hohen Abgaben auf Löhne und Gehälter angeht.
Das ist zu viel.
Da sind sich die Experten einig. Würde es so weitergehen, würden die Sozialversicherungsbeiträge auf Löhne und Gehälter von heute gut 42% auf knapp 50% in 2040 steigen, so deren Annahme.
Wenn es so kommt und eine Mehrheit des Rates meint, es darf nicht so kommen, wird das Rückwirkungen auf die Entwicklung von Beschäftigung und Wirtschaftswachstum haben. Sowohl über die Nettoeinkommen und Nachfrage der Arbeitskräfte, als auch über die Lohnnebenkosten, mit denen die Unternehmen in den Wettbewerb auf heimischen und internationalen Märkten gehen.
Die Sozialversicherungen, wie zum Beispiel die Pflegeversicherung, müssten darum dringend reformiert werden, so die Empfehlung. Zum Beispiel sollten Pflegegrade überprüft werden, also wer wirklich pflegebedürftig ist und wer nicht. Das allein würde die Anzahl der Pflegebedürftigen reduzieren. Und die Leistungen müssten zielgenauer sein, manche sogar abgeschafft werden.
Das gilt zum Beispiel für den Leistungszuschlag in der stationären Pflege. Er soll vor zu hohen Eigenanteilen und damit vor einer finanziellen Überforderung schützen. Aber er tut das nicht zielgenau, weil keine Einkommens- und Vermögensprüfung durchgeführt wird.
Auch das Krankenkassensystem zu teuer. Der Expertenrat schlägt vor, zu prüfen, ob Beamte in das gesetzliche Krankenkassensystem einzahlen sollten und fragt sogar, braucht man überhaupt so viele Beamte?
Doch sehr stark verbreiteten Verbeamtung in Deutschland sollte man, finde ich, hinterfragen.
Grundlegende, auch schmerzhafte Reformen fordert der Expertenrat. Und die Wirtschaft? Geschäftsführer Pescher will, dass für ihn die Kosten für Arbeit nicht noch teurer werden und seine Flaschen in Zukunft noch bezahlbar bei dem Verbraucher ankommen.
Wir sprechen mit Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Guten Abend, Frau Schnitzer.
Guten Abend.
Ist Ihr Frühjahrsgutachten auch, wie man so schön sagt, als Tritt in den Hintern gemeint, weil die Regierung mit Reformen einfach nicht schnell genug vorankommt?
Nun, wir haben ja heute vor allen Dingen über die Sozialversicherung gesprochen und da kommt die Regierung ja durchaus voran. Es sind ja schon erste Vorschläge auf dem Tisch, werden schon im parlamentarischen Prozess diskutiert und für die Pflege soll ja jetzt bald was kommen. Also ich denke, da kommt jetzt was, aber man muss dafür sorgen, dass es dann auch so umfassende Reformen werden, wie wir sie brauchen.
Sie sind ja da zum Teil noch ein bisschen strenger als die Regierung, schauen wir auch gleich noch drauf. Sie haben die Wachstumsprognose im Vergleich zum vergangenen Herbst fast halbiert von 0,9 auf 0,5%. Wie viel Verantwortung dafür trägt die Bundesregierung?
Nun, das ist ganz stark dem Iran-Krieg geschuldet. Und an dem ist die Bundesregierung nun wirklich nicht schuld. Was allerdings natürlich zu dem Iran-Krieg dazukommt, der eben die Ölpreise so stark nach oben treibt, die Energiepreise und der die Wirtschaft sehr belastet, ist, dass wir grundsätzlich ein Thema damit haben, dass wir viel Konkurrenz inzwischen haben aus dem Ausland. China beispielsweise ist ein ganz wichtiger Konkurrent geworden. Und da brauchen wir eine Wirtschaft, die selbst innovativer ist, die voranmacht. Und das heißt, wir bräuchten auch eine Regierung, die dann ein solches Thema wie künstliche Intelligenz beispielsweise zum Fokus macht. Denn gerade bei künstlicher Intelligenz ist nicht nur die USA, sondern auch China uns weit voraus.
Tut sie das nicht? Wir haben ja einen Digitalminister.
Passiert ja natürlich. Wir haben einen solchen Minister und der tut auch einiges dafür. Aber es ist nichts, was in der öffentlichen Diskussion ist. Das heißt, das ist etwas, was viel mehr in den Fokus rücken muss, wo wir auch die entsprechenden Maßnahmen brauchen, Rechenzentren ausbauen, Energieversorgung dafür sicherstellen. Also da kann einiges noch passieren.
Kommen wir mal zur Pflege, auch weil das Thema ja unheimlich viele Menschen betrifft. Sie schlagen zum Teil radikal anmutende Einschnitte vor, vor allem in der Pflegeversicherung, weg mit den Pflegeheimzuschüssen, weg mit den Entlastungsbeträgen in der Pflegebedürftige. Die Einstufung der Pflegegrade soll strenger erfolgen. Wie erklären Sie, dass das noch sozial gerecht sein soll?
Nun, man muss erst mal ganz klar sagen, momentan sind die hohen Kostensteigerungen, und die sind wirklich sehr hoch, die sind gar nicht unbedingt der demografischen Alterung geschuldet, sondern das liegt wirklich ganz überwiegend daran, dass 2017 eine Reform durchgeführt wurde, das zweite Pflegestärkungsgesetz. Und damals hat man die Leistungen sehr stark ausgeweitet und auch den Zugang erleichtert. Und das, man muss das wirklich ganz klar betonen, das ist über das Maß hinausgegangen, was damals vom Expertenbeirat empfohlen wurde. Man hat also des Guten etwas zu viel getan. Und jetzt gilt es, das wieder einzufangen. Denn wir sehen ganz klar in den Zahlen, das ist der ganz große Kostentreiber in den letzten 10 Jahren gewesen und wird uns auch weiter belasten. Und das noch, bevor die Babyboomer in Rente gehen und dann zukünftig auch pflegebedürftig werden. Also das große, das dicke Ende, das kommt ja erst noch.
Zur Kostenlawine im Gesundheitssystem empfehlen Sie, dass der Bundeszuschuss zur Krankenversicherung wachsen soll. Die Bundesregierung plant aber gerade genau das Gegenteil, Zuschuss kürzen. Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung Ihnen noch zuhört?
Nun, ich glaube, die Bundesregierung hat momentan ein Problem, den Haushalt zu schließen, also dafür zu sorgen, dass für nächstes Jahr ein Haushalt vorgelegt werden kann, der gedeckt ist. Und da kommt Ihnen die Krankenversicherung offensichtlich ganz gut zu Pass, da ein bisschen was vom Zuschuss abzuknapsen. Das ist aber der falsche Weg, denn hier zahlen die gesetzlich Krankenversicherten die Gesundheitskosten für Grundsicherungsbezieher. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Die Ratschläge, die Sie geben, die sind ja nicht verbindlich. Sie sind ein beratendes Gremium. Mhm. Und grundsätzlich stellt sich ja die Frage, welche Rolle spielen Sie? Welche Rolle können Sie spielen? Sie sind ja heute mit dem Kanzler zusammengetroffen. Also welche von Ihren Botschaften sind denn bei ihm angekommen? Es heißt ja auch, er sei durchaus kritisch und skeptisch Ihrem Gremium gegenüber.
Das mag durchaus so sein, aber ich glaube, in den Themen, die wir heute angesprochen haben, haben wir große Übereinstimmung. Ich glaube, er sieht genau diese Probleme auch. Er sieht natürlich das Problem, wie man das politisch vermitteln will. Natürlich fällt es niemandem leicht zu sagen, wir sind hier zu großzügig, wir müssen zielgenauer werden. Es ist ja vorhin das Thema Zuschüsse zum Beispiel zur stationären Versorgung angesprochen worden. Und das ist etwas, das wird mit der Gießkanne an alle ausgeschüttet, obwohl es ja Menschen gibt, die durchaus Vermögen haben, die ein Eigenheim beispielsweise haben, was damit herangezogen werden kann. Also an der Stelle sind wir uns, glaube ich, einig. Aber er wird das politische Problem haben, das zu vermitteln. Und unsere Aufgabe ist es, auf diese Probleme hinzuweisen. Denn man muss immer sagen, wenn da nichts passiert, dann wird die Situation immer schwieriger.
Also Sie sind sich einig, Sie und der Kanzler, das Gremium und der Kanzler, aber der Koalitionspartner möglicherweise nicht, die SPD?
Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nur die SPD ist. Ich glaube, am Ende geht es darum, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, gerade die, die davon jetzt betroffen sind. Und wir müssen viel öfter die Rechnung aufmachen. Wenn wir hier nicht etwas sparen, müssen wir an anderer Stelle sparen. Diese Rechnung wird typischerweise nicht so offengelegt. Am Ende heißt es immer, wir müssen die Kinder stärker belasten, denn es heißt ja dann, dass wir höhere Beiträge zahlen. Und es ist jetzt schon so, wir zeigen das im Gutachten auch, dass die junge Generation über ihr Leben viel höhere Beiträge für die Sozialversicherungen zahlt als die ältere Generation. Also da ist etwas im Argen.
Das Zeitfenster fürs Reformpaket, über das so viel gesprochen wird, das wird immer kleiner. Bis zur Sommerpause soll es ja durch sein. Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, Frau Schnitzer, dass Sie im Herbst sagen, Mensch, hätte die Bundesregierung mal besser auf uns gehört?
Ich glaube, die Diskussion wird jetzt intensiv geführt werden. Wir haben ja wirklich viele Dinge vorgeschlagen. Es ist ja auch zu der Gesundheitsreform, die die Ministerin schon vorgelegt hat, schon viel diskutiert worden. Es gab viel Kritik. Es gab von allen Seiten viel Kritik. Ich glaube, das zeigt einfach, wenn man von allen Seiten kritisiert wird, hat man alles richtig gemacht, weil man an der Stelle wirklich keine Interessengruppe außen vor gelassen hat und geschont hat. Das ist genau die Diskussion, die jetzt geführt werden muss. Und ich habe dann doch einigermaßen Zuversicht, dass wir im Herbst sehen, dass da etwas vorangegangen ist. Die Lage ist wirklich ernst und Reformen sind sehr dringlich.
Sagt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlands Wirtschaft wieder Schwung zu geben, dazu braucht es auch faire Wettbewerbsbedingungen im Ausland. Die Bundeswirtschaftsministerin ist gerade zu Besuch bei Deutschlands größtem Handelspartner. Gerade war schon ein bisschen die Rede von ihm, China. Und so freundlich Katharina Reiche und ihr chinesischer Counterpart auch in die Kamera lächeln mögen, die Reise ist eine heikle. Denn einerseits soll Reiche Nähe herstellen und Gesprächskanäle öffnen im Sinne deutscher Geschäftsinteressen. Andererseits darf sie den harten Kurs nicht unterlaufen, den die EU gerade gegenüber China einschlägt. Aus Peking, Marie von Marlingrott.
BASF, der deutsche Chemieriese, hat erst vor kurzem knapp 9 Milliarden Euro in China investiert. Als das Megawerk offiziell eröffnet wurde, kam eine Videobotschaft von Ministerin Reiche höchstpersönlich. Für Deutschland sind stabile und verlässliche Wirtschaftsbeziehungen mit China äußerst wichtig. BASF gehört wie viele andere deutsche Großunternehmen zur Delegation von Ministerin Reiche. Mittelständler sind weniger stark vertreten. Bei ihren politischen Treffen wirbt Reiche auch für fairen Wettbewerb. Der chinesische Handelsminister hofft, so scheint's, bei diesem Thema auf Deutschlands Einfluss in der EU, allerdings in seinem Sinne. Die europäische Seite hat eine Reihe von Handelsmaßnahmen ergriffen, die stark protektionistisch geprägt sind. Wir verfolgen die Angelegenheit sehr aufmerksam. Erst vergangene Woche hatte das EU-Parlament unter anderem die Zölle auf Stahl massiv erhöht. Frankreich und andere EU-Länder fordern jetzt weitere verschärfte Handelsschutzmechanismen, vor allem gegen China. Die Frage ist, ob Reiche bei dieser Antwort auf Chinas Subventionspolitik und andere wettbewerbsverzerrende Praktiken mitgeht. Die Warnungen vieler Experten zumindest werden lauter. Es drohe ein neuer China-Schock. Die Volksrepublik überschwemme die Weltmärkte mit subventionierten Waren, vor allem Autos, Maschinen, Chemieprodukte. Die Folgen: Deindustrialisierung und Arbeitsplatzverlust. Es brauche mehr Schutzmaßnahmen für Unternehmen in Europa, denn China werde bei seiner Exportoffensive bleiben. Eigentlich wäre es für China besser, wenn das Wachstum etwas stärker von der Binnennachfrage getragen würde. Es würde schneller wachsen, wenn es seine wirtschaftlichen Probleme nicht auf alle anderen abwälzen würde, aber dazu ist es nicht bereit. Und deswegen gibt es in Brüssel viele Forderungen nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen gegen China. Diese EU-Parlamentarier sind heute auch in Peking. Die deutsche Regierung solle als Chinas stärkster EU-Handelspartner mehr Verantwortung übernehmen. Denn am Freitag tagen Kommission und Rat zum Thema.
So hoffe ich tatsächlich auch, dass Deutschland sich einreihen wird in diesen Dialog der großen Italien, Frankreich und Spanien. Und dass das unabhängig ist von der Mission, die Frau Reiche jetzt hier macht. Am Ende des Tages brauchen wir ein geschlossenes Europa, um den Wohlstand in der Europäischen Union zu retten.
Wir fragen bei ihr nach, ob die deutsche Bundesregierung sich den anderen Ländern anschließt. Die Antwort ausweichend.
Wir werben in Brüssel also für einen balancierten Ansatz, wirksame Schutzinstrumente und gleichzeitig Offenheit für den Export.
Die Pekinger Staats- und Parteiführung wird weiter werben. Die deutsche Ministerin besucht morgen unter anderem eines der Hightech-Vorzeigeunternehmen, das dieses Flugtaxi herstellt.
Es war ein Prozess, der heute zu Ende gegangen ist, der viel mit der bundesdeutschen Geschichte zu tun hat. Denn als Mitglied der sogenannten dritten RAF-Generation soll Daniela Klette mitverantwortlich gewesen sein für den linksextremistischen Terror, der sich jahrzehntelang in Deutschland breit gemacht hat und dem mehr als 30 Menschen zum Opfer gefallen sind. Nun stand allerdings nicht die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette vor Gericht. Verurteilt wurde sie heute unter anderem wegen der schweren Raubüberfälle, mit denen sie ihr Leben im Untergrund finanziert hat. Das Urteil: 13 Jahre Haft. Christina Harland.
Ein ungewöhnlicher Gerichtsort für ein spektakuläres Verfahren. Einer der einst meistgesuchten Frauen der Bundesrepublik wird hier der Prozess gemacht. In einer umgebauten Reithalle, idyllisch gelegen in der niedersächsischen Provinz, am Rande von Pferden. Und sie tritt auf wie ein Star, winkt ihren Unterstützern zu, bekommt Applaus. Vom Gericht zeigt sich Daniela Klette betont unbeeindruckt auf die Frage zu ihrer Verfassung.
Wie soll es denn gehen?
Gleich wird sich die Angeklagte ihre Schuhe ausziehen und ihre bunten Ringelsocken zeigen. Doch da müssen die Kameras den Saal bereits verlassen haben. Das Urteil steht in krassem Widerspruch zu diesem harmlos wirkenden Auftritt. 13 Jahre Haft. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit zwei Komplizen Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überfallen hat. Es geht um 8 bewaffnete Raubzüge zwischen 1999 und 2019.
Es ging insbesondere der Angeklagten darum, ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Sie haben es als Arbeit gesehen, hat der Vorsitzende Richter bezeichnet.
Die Beute mehr als 2 Millionen Euro. Damit konnte Klette mit ihren mutmaßlichen RAF-Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub jahrzehntelang unbehelligt untertauchen, nach der offiziellen Auflösung der RAF. Nach 30 Jahren im Untergrund 2024 die Festnahme von Klette in Berlin. In ihrer Wohnung finden die Ermittler Tatwaffen, Munition, Tarnkleidung, Gold und Geld. Und sie rekonstruieren, wie Daniela, alias Claudia, ein nahezu bürgerliches Leben führte, Reisen machte, Nachhilfe gab, Tanzkurse besuchte, Garweg traf. RAF-Terror. Das bedeutete von den 1970er Jahren bis Ende der 90er mehr als 30 Morde und rund 200 Verletzte. Doch darum ging es in diesem Prozess nicht.
Das Gericht hat von Anfang an betont, dass ein etwaiger terroristischer Hintergrund oder auch politische Motive der Angeklagten für die hiesigen Raubüberfälle keinerlei Bedeutung haben.
Steffen Hörning ist mit dem Urteil zufrieden. Er vertritt einen der überfallenen Geldtransporterfahrer. Der Mann ist bis heute traumatisiert.
Er hatte Todesangst, hat uns das beschrieben, als er in den Lauf der Waffe geschaut hat und insbesondere den Satz gehört hat, der zweite geht durch, womit ein zweiter Schuss gemeint war. Das heißt also, er hatte für einen kurzen Moment, so hat er es mir auch privat erzählt, mit dem Leben abgeschlossen.
Klettes Anwälte haben Revision eingelegt. Aus ihrer Sicht ist nicht bewiesen, dass sie an den Raubüberfällen beteiligt war.
Das Gericht hat eine Vielzahl von Beweisanträgen rechtsfehlerhaft abgelehnt, hat sich eine Aufklärung der Sache vollständig verweigert.
Ein vorerst letzter Gruß von ihren Anhängern, als Daniela Klette zurück ins Gefängnis fährt.
Und wir fragen nach bei Angelika Henkel in Hannover, die für uns den Prozess begleitet hat. Angelika, du hast Daniela Klette intensiv beobachten können. Wie hat sie sich in diesem Prozess dargestellt?
Ja, immer wenn Daniela Klette in den Gerichtssaal kam, dann war das fast wie eine Bühne. Sie hat fröhlich den Anhängerinnen und Anhängern zugewunken, die da treu im Publikum saßen. Sie hat die Verteidigerin in den Arm genommen, hat dem Gericht aufmerksam zugehört und wirkte, ich würde fast sagen, wie eine freundliche ältere Frau. Das war als Prozessbeobachterin kaum übereinander zu legen mit dem Bild einer skrupellosen Räuberin, die mit einer Panzerfaustattrappe und anderen Waffen Menschen bedroht, um Geld zu erbeuten. Heute, als der Richter verkündet hat, dass sie zu 13 Jahren Haft verurteilt wird, da hat sie den Blick fest ins Publikum zu ihren Fans gerichtet, die das Gericht dann ausgebuht haben, die Freiheit für Daniela gerufen haben. Politische Botschaften gegen den Staat, gegen den Kapitalismus, die hat Daniela Klette ja immer wieder auch jenseits des Prozesses in die linke Szene geschickt. Das wurde dann zum Beispiel bei Demonstrationen verlesen.
Welche Rolle spielen dann Figuren wie Daniela Klette heute noch in der linksextremen Szene?
Das haben wir den niedersächsischen Verfassungsschutz gefragt. Der sagt, eine breitende Wirkung, die wahrscheinlich gewollt war, in die Szene hinein, die sei nicht zu erkennen. Die Anhängerinnen und Anhänger, man sieht das ja auf den Bildern im Gericht, das waren eher lebensältere Menschen. Und es sei nicht gelungen, so sieht es jedenfalls der Verfassungsschutz, auch die jüngere Szene für die Person Klette und ihre Position zu interessieren. Wohl aber rechnen Ermittler des Landeskriminalamtes damit, dass es Unterstützer gibt, die beim aktuellen Leben im Untergrund helfen könnten. Denn die mutmaßlichen Komplizen von Klette, Garwig und Staub, von denen fehlt ja jede Spur. Und es ist sowieso absolut erstaunlich, dass man so untertauchen kann im Jahr 2026. Garwig wohnte ja in einer Bauwagensiedlung quasi in Blickweite des Bundeskriminalamtes in Berlin und hat dort offenbar auch so professionell Pässe gefälscht und andere Dokumente, dass Klette damit verreisen konnte, nach Brasilien und wieder zurück, ohne den Behörden irgendwie und irgendwo aufzufallen.
Das könnte einen weiteren Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main geben. Worum ginge es dann dort?
Ja, hier in Verden ging es ja um Raubüberfälle, nicht um politisch-terroristische motivierte Straftaten. Die Bundesanwaltschaft hat Daniela Klette angeklagt wegen 3 mutmaßlichen Taten der RAF, Anfang der 90er Jahre wegen versuchten Mordes. Und diese Anklage, die liegt beim Oberlandesgericht in Frankfurt, das jetzt entscheiden muss, ob es zu einem Prozess kommt. Hier in Verden ging es nur um Raubüberfälle, mit denen ja, Geld für ein Leben im Untergrund erbeutet wurde.
Mhm. Angelika Henkel, herzlichen Dank nach Hannover.
Gerne.
Die Hamas zu zerschlagen, das gilt als das wichtigste Ziel Israels im Gazastreifen nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober 2023. Seither hat die israelische Armee weite Teile des Palästinensergebiets in Trümmer gelegt und die meisten der Hamas-Anführer getötet. So wurde gerade heute der Tod des neuen Militärchefs bestätigt, der offenbar maßgeblich am Massaker beteiligt war. Und doch scheint all das wenig am Einfluss der Hamas im Gazastreifen zu ändern, auch weil sie wohl Handel und Wirtschaft dort mitkontrolliert. Björn Dake.
Der Markt in Gaza ist voll zum wichtigen islamischen Opferfest Eid al-Adha. Doch das fällt in diesem Jahr kleiner aus. Es gibt kein Fleisch, keine Kälber, keine Kühe. Nichts kommt rein. Es gibt nur Schikane durch die israelischen Besatzer. Vieh gibt es kaum noch im Gazastreifen, seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg. Die Preise für Fleisch explodiert. Ein Kilo kostet bis zu 120 Dollar. Hussam versucht, einige der wenigen Schafe und Ziegen zu verkaufen. Interessenten gibt es viele, Kunden keine. Zu teuer. Was der Händler über die Hintergründe berichtet, ist brisant. Bei der Einfuhr von Waren nach Gaza muss man einen sogenannten Koordinator bezahlen für die Koordination. Das kostet den Transporteur oder Lkw-Betreiber etwa 400.000 Dollar pro Ladung. 400.000 Dollar pro kommerzieller Lkw-Lieferung. Eine Zahl, die sich nicht unabhängig überprüfen lässt. Wer hinter der sogenannten Koordination steht, wissen die Händler nach eigener Aussage nicht. Fachleute beschreiben uns ein Netz aus Händlern, Zwischenhändlern und der Hamas. Die Hamas hatte schon immer ein sehr hartes, rigides Steuersystem. Typischerweise sind daran Händlerfamilien beteiligt, einflussreiche Familien, die den gesamten Handel überwachen. Und wir sprechen hier von etwa 30% auf alles, was reinkommt. Aber auch Menschen in Israel scheinen zu profitieren. Israelische Medien berichten über ein Schmugglernetz mit Verbindungen zu israelischer Armee und Polizei. Was nach Gaza reingeht, kontrollieren die Behörden in Israel. Die zuständige Militärbehörde Kogat lässt unsere Fragen unbeantwortet. Zurück auf dem Markt in Gaza-Stadt. Familie Hamada verkauft importierte Kleidung. Auch hier ist die Rede von der Koordination, die die Preise treibt. Pro Palette sind umgerechnet etwa 5.000 Dollar fällig für die Koordination. Und die Ware selbst ist auch teuer. Wir bekommen sie aktuell aus dem Westjordanland. Die Geschäfte laufen trotzdem, denn einige Menschen in Gaza haben Zugang zu Überweisungen aus dem Ausland. Andere bekommen Geld der Hamas. Experten schätzen einige 10.000. Es ist eine Minderheit, die hier einkaufen kann. Die allermeisten Menschen in Gaza haben kein Geld und sind weiter abhängig von Hilfslieferungen.
So, und wir machen weiter mit Nachrichten im Überblick und die hat jetzt Susanne.
Die israelische Armee hat heute erneut Ziele im Süden und Osten des Libanon angegriffen. Das Militär erklärte große Teile des Südlibanon zur Kampfzone und rief die Bevölkerung zur Flucht auf. Die Armee bereite sich darauf vor, mit äußerster Härte gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz vorzugehen, teilte ein Militärsprecher mit. Eigentlich gilt seit Mitte April eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel dauern aber an. Wer bauen will, soll das künftig schneller umsetzen können. Die Bundesregierung hat dazu eine Neufassung des Baugesetzbuches auf den Weg gebracht. Planungsverfahren sollen einfacher und schneller werden. Der Wohnungsbau hat danach Vorrang vor anderen Aufgaben wie dem Straßenbau oder dem Schutz von Grünflächen. Städte und Gemeinden können künftig leichter gegen sogenannte Schrottimmobilien vorgehen, die vom Eigentümer gezielt vernachlässigt werden. Als letztes Mittel ist sogar eine Enteignung möglich. Die deutschen Sicherheitsbehörden sollen mehr Befugnisse bekommen, um Cyberangriffe aktiv abzuwehren. Bislang konnten die Bundespolizeibehörden und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fast nur vorbeugend tätig sein. Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, dass sie künftig auch IT-Systeme stilllegen können. Sie dürfen demnach den Datenverkehr umleiten oder blockieren und Daten löschen oder verändern. Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Demnach hatten im vergangenen Jahr fast 32% der Beschäftigten ihre Stundenzahl reduziert. Das bedeutet einen neuen Höchststand. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während der Anteil der Teilzeitbeschäftigten Männer bei 14,3% liegt, sind es bei Frauen mehr als 50%. Die Zahl der Superreichen in Deutschland ist deutlich gestiegen. Laut einem Bericht der Unternehmensberatung Boston Consulting Group gab es im vergangenen Jahr etwa 5000 Menschen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 86 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg um rund 28% im Vergleich zu 2024. Grund dafür sind dem Bericht zufolge vor allem Gewinne an den Aktienmärkten. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft hat heute die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada begonnen. In Herzogenaurach empfing Bundestrainer Nagelsmann alle nominierten Spieler, außer Kai Havertz, der mit Arsenal London im Champions League-Finale steht. Noch nicht ganz fit ist der an Nummer 1 gesetzte Torhüter Manuel Neuer. Daher soll am Sonntag im Testspiel gegen Finnland Oliver Baumann im Tor stehen.
Was haben Brötchen mit Politik zu tun oder mit wirtschaftlichem Denken? Was können Backwaren über Marketing und Finanzen lehren? Ziemlich viel, wenn nämlich die, die das Brötchen besorgen und vielleicht auch noch belegen, auch die sind, die es an andere verkaufen und die Einnahmen verwalten. Da kann ein Brötchen sogar zu einem geeigneten Lehrmittel werden. So wie an einer Schule in Wiesbaden, wo Lernende den Schulkiosk selbst managen und sich fächerübergreifend als Jungunternehmer ausprobieren. Wie gut das Geschäft da läuft, hat sich Joscha Bartlitz angeschaut, mittendrin in der Gutenberg-Schule in Wiesbaden.
Joghurt, Joghurt. Aber wir haben keinen Joghurt mehr.
Große Pause.
Viel zu eng, viel zu eng, komm.
Und was für ein Gedränge vor dem Schulkiosk.
Warte kurz, Victor. Einen Moment.
Hektik für die 16- bis 18-Jährigen, die ihn betreiben.
Das ist sehr viel Stress, aber wir kriegen das schon hin.
Ein paar Stunden zuvor an der Gutenberg-Schule in Wiesbaden. Chips essen im POVI, also Politik- und Wirtschaftsunterricht der 11C, zum Testen.
Ich finde die jetzt besser, ja.
Ja, besser als die. Ja, die ist ein bisschen zu salzig.
Einmal die Woche ist Koordinations- und Planungsstunde. Für ihren Kiosk wollen die 27 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums neue Produkte einführen.
Merkt euch die Farbe.
Ferdinand, den alle nur Ferdi nennen, ist 17 und der Vorstandschef.
Unsere Chips, die wir bis jetzt hatten, sind relativ teuer. Und wir versuchen jetzt, und auch, wir haben auch nicht so gutes Feedback von denen bekommen. Also auch vom Geschmack her sind die einfach nicht mehr so gut.
Es geht um Geschmack, aber auch um Preis und Nachhaltigkeit.
Dann würden wir jetzt abstimmen über die Sorten.
Die Klasse entscheidet sich für die Bio-Tortilla-Chips. POVI-Lehrer Heiko Knoll ist in dieser Stunde nur Zuschauer.
Dass es einfach eine super Verzahnung ist, Theorie und Praxis, ja, was man sonst in der Schule eigentlich gar nicht hat. Man liest irgendwas über Wirtschaftskreislauf und hier kann man jetzt wirklich das mal in die Realität umsetzen.
5 Minuten eher dürfen Ferdinand und die anderen in die große Pause. Doch dafür heißt es jetzt, ran an die Arbeit. Unter Zeitdruck bei der Bestandsaufnahme, auch im Lager.
Wir müssen wissen, wie viele Gummibärchen wir im Lager haben und wie viele wir im Kiosk verkaufen können. Damit wir am Ende eben ausrechnen können, wie viel wir am Tag pro Umsatz, also
ob der Umsatz auch Sinn macht.
Und schon wird's schnell rappelvoll vor den beiden Verkaufsfenstern. Deshalb hat die Klasse gerade ein neues Kassensystem eingeführt, das den Verkauf beschleunigen soll. Ziemlich begeistert von dem Schülerkiosk ist auch Fünftklässlerin Ngattat.
Die könnten ja in der Pause auch was anderes machen, aber die machen ja lieber auch für uns, verkaufen die uns Sachen und das finde ich halt auch gut.
Die ersten Waren werden schon knapp. Die Einnahmen der ersten großen Pause gut 100 Euro. In einer Woche kommen etwa 1000 Euro zusammen. Viel Geld, doch plötzlich kurze Aufregung, 20 Euro fehlen. Und jetzt?
Kleine 10, 20 Cent Beträge, das kann immer mal passieren, wenn man sich vertippt im Kassensystem. Aber wenn es dann über 5 Euro geht, dann muss schon die Gruppe von dem Tag das Geld ersetzen.
Zum Glück lag es diesmal wohl am Kassensystem. Doch das zeigt, das Ganze hier ist mehr als reiner Spaß. POVI-Lehrer Heiko Knoll führt das Konto. Das Kiosk-Projekt gibt es hier schon seit 15 Jahren. Doch erst seit kurzem betreiben sie ihn als Genossenschaft, also als richtiges Unternehmen. Ein großer Schritt.
Jetzt ist einfach so, wir haben einen Genossenschaftsverband, der prüft am Ende des Jahres unsere Buchhaltung und was wir letzten Endes in der Bilanz stehen haben müssen. Ja, das ist also richtig ernst, wie im richtigen Leben.
Die Klasse ist in Teams für verschiedene Aufgaben eingeteilt. Für die Einkäufe, online und im Supermarkt ist Nea verantwortlich. Heute brauchen sie neue Apfelschorle und Fruchtgummis.
Wir dürfen entscheiden, wo wir kaufen, wie wir kaufen. Und das ist natürlich eine ganz große Möglichkeit auch fürs spätere Leben vielleicht. Nicht nur in der Schule zu lernen, wie man Matheaufgaben macht.
Trotzdem heißt es für sie in der 5. Stunde Bio-Klausur. Und nach Schulschluss ist noch Aufsichtsratssitzung. Auch das gehört für sie jetzt dazu, als eine von 200 Schülergenossenschaften in Deutschland. Was es bringt?
Unter dem geschützten Dach der Schule quasi unternehmerisches Handeln zu üben, soziale Kompetenzen erwerben, Finanzbildung bekommen im praktischen Doing.
Mit dem Gewinn aus der Schülerfirma wurden etwa neue Schulhoftische finanziert. Als Genossenschaft tun sie etwas für die Gemeinschaft.
Wir sind schon eine Klasse, die sehr viel nach vorne gebracht hat. Und da können wir schon stolz auf uns sein, glaube ich.
Bald übergeben Ferdinand und seine Mitschüler das Projekt Schulkiosk hier an die nächste 11. Klasse.
Also in der Schlange am Schulkiosk kann einem das Wetter ja fast egal sein. Bei uns ist es allerdings anders. Uns interessiert es sehr, liebe Pila. Wie wird es denn?
Ja, noch bleibt uns dieser Frühsommer und die Hitze noch erhalten. Aber dann zum Wochenende stellt sich das Wetter so ein bisschen um. Wir schauen mal auf den Strömungsfilm. Aktuell haben wir vor allem im Norden so etwas kühlere Luft aus Skandinavien. Die wird aber dann bald ausgeräumt, denn die Hitze, die gerade in Spanien und Frankreich ist, kommt noch mal kurzfristig bis zu uns. Aber Schauer und Gewitter räumen dann die Hitze dann letztendlich dann auch endgültig am Wochenende dann aus. Und dann ist auch die erste Hitzewelle des Jahres erst einmal überstanden. Und das sehen wir auch am Temperaturtrend für Freiburg ein bisschen genauer. Wir haben jetzt hier nochmal auch in Freiburg so einen ganz kleinen Dämpfer zu sehen. Das ist dann diese kühlere skandinavische Luft, die ankommt. Im ganzen Süden ist sie halt eben nicht ganz so kühl wie jetzt in der Nordhälfte. Und dann kommt direkt zum Wochenende nochmal der Peak. Dann kommt die Hitze nochmal kurzfristig zurück, wirklich nur für 1-2 Tage. Danach kommen schon direkt die Schauer und Gewitter. Und dann geht es auch überall erstmal bergab mit den Temperaturen und dann kann man auch erstmal wieder ein bisschen besser durchatmen. Heute Nacht kann man prinzipiell auch in vielen Regionen ziemlich gut durchatmen. Erstmal ist es sternenklar, es sind nur ein paar lockere Wolken am Himmel. Es regnet nicht, es bleibt überall trocken. Und auch morgen kann man dann noch mal den letzten durchweg sonnigen Tag überall in Deutschland genießen. Zumindest mal, wer die Sonne mag. Die lockeren Wolken stören kaum. Auch die paar Quellwolken, die vielleicht mal über den Bergen entstehen, die bringen diesmal keinen Regen. Heute Nacht kann man, wie gesagt, eben gut durchlüften, wenn man sich vor allem so mal diese mittleren Regionen anguckt. Also in der gesamten Nordhälfte, teilweise auch bis in die Mitte, haben wir einstellige Tiefstwerte. Alle Fenster aufreißen, nochmal vor der großen Hitze, nochmal die Wohnung ordentlich runterkühlen. Ganz im Südwesten, da bleibt es ein bisschen milder, da haben wir dann 16 bis 13 Grad heute Nacht. Morgen tagsüber sehen wir dann auch noch mal dieses Temperaturgefälle. Vor allem im Norden bis in die Mitte haben wir dann eher so ein bisschen gedämpfte Temperaturen von 21 bis 25 Grad. Ganz im Südwesten wird es immer heiß bis 31 Grad. Und am Freitag kommt die ganz große Hitze noch mal zurück bis 33 Grad. Aber aus Nordwesten schon die ersten Schauer und Gewitter. Die breiten sich dann im Laufe der Nacht auf Samstag und am Samstag selber in die Mitte aus. Und dann wird es aus Norden her schon wieder ein bisschen kühler werden.
Dann folgen wir jetzt erstmal deinem Rat, Pilar, und gehen lüften und sagen herzlichen Dank.
Gerne.
Das waren unsere Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Dokumentation Die Russlandroute.
Wie Waren aus Deutschland nach Russland gelangen und dabei Sanktionen umgangen werden. Mhm.
Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder 22:15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.